ARD.
Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Das folgende Hörspiel enthält explizite Gewaltdarstellungen.
Korridore. Folge 15. Die Göttin des Schwarzwalds.
Patrick, pass auf. Du kommst hier mit einer milden Strafe raus. Du bist ja eindeutig unzurechnungsfähig. Das habe ich bisher auch ziemlich gut dokumentiert. Das zeigt sich auch darin, dass du die fucking Leiche mit hergeschleppt hast.
Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass der stirbt. Damit habe ich nicht gerechnet.
Das weiß ich, Patrick.
Wir müssen uns gegen die Agenten verteidigen. Der hätte uns umgebracht.
Wir müssen die Polizei rufen. Das ist hier alles aus dem Ruder gelaufen.
Er ist bestimmt nicht deren einziger Mann bei der Polizei. Die sind überall. Wir können das nicht riskieren.
Patrick!
Nein! Du hörst jetzt mal auf, mir immer reinzureden. Ich habe uns in Sicherheit gebracht und ich löse auch das hier.
Wie? Der ist tot!
Okay, ja, okay. Der ist tot.
Was gibt es da zu lösen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das schon die Lösung. Keine Ahnung. Er hat uns entdeckt, er wollte uns töten, jetzt ist er tot. Das ist jetzt so. Das kann man nicht ändern.
Nein, das ist ziemlich endgültig.
Aber vielleicht gibt es uns die Gelegenheit, was Gutes im Schlechten zu tun, verstehst du?
Was?
Thomas. Der hatte diese Pläne.
Was für Pläne?
Wegen Martin. Thomas hatte Pläne wegen Martin. Dass der aus der Kaffeemaschine wieder rauskommt und wieder in einen Körper kommt.
Patrick, setz dich hin. Beruhig dich. Hier ist ein Mensch tot. Ein echter Mensch. Wirklich tot.
Das weiß ich selber. Warte, hier war es irgendwo.
Patrick, was?
Thomas' Aufzeichnungen zusammengenommen mit dem, was ich weiß.
Was machst du da?
Ich mache ihn heile.
Mit Panzertape?
Erstmal soll nur das Gehirn drin bleiben.
Was soll das Kabel?
Wenn ich Thomas' Theorie um das ergänze, was ich weiß...
Was da wäre?
Das Geräusch, Zoe. Verstehst du denn gar nichts?
Patrick, hör auf, die Leiche zusammenzuflicken wie so ein Frankenstein. Oh, fuck.
Endlich.
Patrick, das ist lächerlich. Hör auf.
Kannst du nicht einmal was anderes sagen als hör auf?
Patrick!
Fresse jetzt! Ich muss mich konzentrieren.
Okay. Patrick, auf dem Display steht bitte nicht.
Was?
Martin will nicht. Ich kann nichts sehen.
Die Sicherung ist raus.
Na super.
Martin?
Lass uns bitte endlich die Polizei rufen.
Martin!
Patrick, hör auf.
Martin, wo bist du?
Was war das?
Keine Ahnung.
Herr Altenbrink? Herr Altenbrink, Sie leben!
Nein! Ich hab doch ganz eindeutig gesagt, bitte nicht! Nein!
Herr Altenbrink!
Das war nicht Herr Altenbrink.
Halt dein Maul!
Das war Martin.
Du sollst die Fresse halten, hab ich gesagt! Zoe Reinhardt. Hier spricht Zoe Reinhardt. Hier passieren Dinge, die ich selber nicht glauben würde. Deshalb dokumentiere ich alles so gut ich kann. Das heißt konkret, ich zeichne die Details meiner Geiselnahme durch den Filmstudenten Patrick Steuermann auf. Es ist der 27.12.2022, 20.34 Uhr. Der schläft einfach. Der hat jemanden umgebracht, ein irres Frankenstein-Experiment durchgeführt, erfolgreich, und jetzt schläft er einfach. Der ist wahnsinniger, als ich dachte. Alles ist wahnsinniger, als ich dachte. Warum war Altenbrink hier? Warum alleine? Warum hat er mich mit der Dienstwaffe bedroht? Wie kann es sein, dass eine Leiche, deren zermatschter Kopf mit Panzertape geflickt wurde, aufsteht und wegläuft, offensichtlich mit der Persönlichkeit, die vorher in einer Kaffeemaschine hier gefangen war? Das ist alles... Es ist zu viel. Es muss ja Erklärungen geben. Es kann ja nicht einfach wirr und wahnsinnig sein. So kann man ja nicht leben. Hast du ein Tape ausgesucht?
Du hast deinen Porridge nicht mal angerührt.
Doch, ich hab probiert. Super eklig.
Ich hab Zimt und Rosinen reingemacht. Das ist mega lecker.
Ich hasse Rosinen. Bin auch nicht in Frühstückslaune.
Also ich hab mega Hunger.
Du bist ein Psychopath.
Du bist voll unfair. Ich hab dich gerettet und Martin.
Hast du schon ein Tape für heute?
Nee, ich esse noch.
Dann nehmen wir dieses.
Hast du da jetzt einfach random eins rausgezogen?
Ja.
Das ist doch keine Methode.
Hast du eine bessere?
Ich weiß ja nicht mal genau, wonach wir suchen.
Na also. Es ist der 28.12.2022, 9.42 Uhr. Und das hier ist das Tonband mit dem Aktenzeichen VGP0624-1103. Spiel ab.
Okay, warte kurz. So.
Renate Steuermann, 24.11.2006, 14 Uhr. Bei mir sitzt Kim Hausmann, geboren am 1.3.1987. Sie können, Frau Hausmann.
Okay. Früher habe ich... ich habe Artikel geschrieben über Wissenschaft, journalistische Artikel. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin auch nicht wirklich Journalistin, aber ich kann trockene Themen ganz gut verständlich und peppig aufbereiten. Gibt da einige Zeitschriften, die genau sowas suchen. Man kann nicht jedes Thema spannend finden, aber ich brauche immer einen Zugang, was Neues. Ich will ja auch stolz sein auf meine Arbeit, sonst bin ich blockiert. Das war diesmal schwierig. Das Thema war künstliche Intelligenzen. Also Computer, die richtig denken können im Grunde. Im Kino ist das Ganze natürlich brandaktuell für Science-Fiction-Filme. In der Realität ist in dem Feld aber seit Jahrzehnten nichts mehr Spannendes passiert. Irgendwie war mir so, als wäre alles dazu schon geschrieben worden. Ich war also frustriert und auf der Suche nach Inspiration. Also habe ich gemacht, was ich in solchen Situationen immer mache. Ich bin mit meinem Kumpel Robin saufen gegangen. Robin funktionierte ganz anders als andere Menschen. Man hat ihm eine Idee gegeben und er hat was ganz Unerwartetes daraus gemacht. Boah, der kannte so viele Leute, hat alles ausprobiert, war immer irgendwie am Rand der Gesellschaft unterwegs. Robin war so ein Typ, bei dem man das Gefühl hatte, feiern ist sein Beruf. Der hatte super viel Geld, war aber immer nur unterwegs und hat mit Leuten rumgehangen. Wenn ich ihn gefragt habe, was er beruflich macht, hat er immer nur gesagt, sowas wie PR. Sehr aussagekräftig. Robin kannte unzählige Verrückte. Er war immer in den verruchtesten Ecken der Stadt unterwegs, auf den absurdesten Sexpartys und kannte die schmutzigsten Geheimnisse von allem und jedem. Ich muss seine langweiligste Freundin gewesen sein, aber er hat mich geduldig ausgehalten. Robin kam aus Frankreich und hat sich da viel drauf eingebildet. Mit dem durfte man keinen Hugo oder so trinken. Da gab's nur Wein mit absurden Preisen und bescheuerten Versprechungen, nach was der alles schmecken soll. Aber mit Robin hat das Spaß gemacht. Der hat steif und fest behauptet, der kann die Bananen, die vor dem Wein im Barriquefass gelagert worden sind, da rausschmecken. Unsinn. Aber macht schon mehr Spaß, als das einfach runterzustürzen. Und betrunken wird man trotzdem. Ich habe Robin den ganzen Abend mit diesem KI-Kram gelangweilt. Er hat immer überlegt, wie man das wohl für Sex benutzen kann. Robin hatte die Theorie, dass man immer gucken muss, was die Pornoindustrie im Internet macht, um zu wissen, wie der Rest des Internets in ein paar Jahren aussehen wird. Dann hat er gesagt, dass es bestimmt eine Sex-KI im Minitel gegeben hat. Minitel kannte ich nicht. Konnte er gar nicht fassen. Wenn er leicht angetrunken war, dann hat er immer so einen leichten französischen Akzent affektiert, den er überhaupt nicht hatte. Ist aufgestanden, sein Rotweinglas in der Hand und hat leidenschaftlich seine Rede geschwungen vom Minitel-Computer, der im Grunde genauso war wie das Internet, nur einfach französisch und Jahrzehnte früher. Da brauchte man wohl ein eigenes Gerät für und dann gab es textbasierte Programme, wo man seine Banksachen erledigen konnte, Essen bestellen und chatten. Weil Franzosen nun mal Franzosen sind, gab es dann auch ganz viele Sex-Chat-Angebote. Wäre doch gelacht, wenn da nicht irgendwo jemand eine schlaue künstliche Sex-Intelligenz programmiert hätte, fand er. Für Robin war der Pitch klar. Ich sollte einen Text über die große französische Sex-KI schreiben, die es sicherlich irgendwo geben müsste. Die Idee war schlecht und sicherlich nicht das, was sich das Welt der Wunder-Magazin vorgestellt hatte, als die mir den Auftrag gegeben haben, etwas über die Geschichte der künstlichen Intelligenz zu schreiben. Aber der Abend war ein großer Spaß und eine willkommene Pause von meiner frustrierenden Arbeit. Am nächsten Tag hatte ich eine SMS von Robin. Hab gefunden, was du brauchst. Sensationell. Morgen Le Petit? Le Petit war die Weinbar, in die wir immer gingen. Ich war immer noch verkatert, aber man konnte zu Robin nicht so gut Nein sagen. Am nächsten Abend war der Kater weg, aber die Erinnerung noch frisch genug, dass ich erstmal bei Cola blieb. Robin nicht. Robin nie. Er hatte eine Zeitschrift mitgebracht. Alles auf Französisch. Offensichtlich irgendwie Hokuspokus. Pentagramme, komische Bilder von Ziegen, solches Zeug. Auch so ESO-Kram konnte ich damals schon nicht. Robin fand's witzig. Er hat mir einen Artikel gezeigt und begeistert übersetzt. Die Göttin im Minitel. Angeblich sind mehrere Leute mit ihren Minitel-Computern auf ein Programm gestoßen, das sich als Göttin ausgab, die diese Technologie nutzte, um Kontakt zu möglichen Gläubigen herzustellen. Das ist offensichtlich die Sex-KI, die ich meine, aber sie ist zu intelligent geworden, hat die Sexarbeit niedergelegt und einen Gottkomplex entwickelt. Da hast du deine Story. Seine Schlüsse waren albern, aber mehrere übereinstimmende Berichte über etwas, das wirklich nach KI klang, in diesem antiquierten Prä-Internet-Computer-Dings, das war natürlich langsam echt spannend. Ich habe meiner Redaktion davon erzählt und die fanden das so interessant, dass ich einen kleinen Vorschuss bekommen habe, von dem ich so ein Minitel kaufen sollte, um das Programm zu suchen und auszuprobieren. Robin hat mir dann erklärt, dass die Dinger über das Telefonsystem funktionieren, mit einem deutschen Telefonanschluss also ziemlich nutzlos sind. Aber er hat für mich die Redaktion von diesem unsäglichen Esoterik-Magazin kontaktiert. Die waren natürlich doppelt praktisch. Nicht nur hatten die noch so einen Minitel-Computer in ihren Redaktionsräumen, die wussten natürlich auch, wo diese KI, die sie naiv für eine Göttin hielten, zu finden war. Robin und ich haben das Vorschussgeld also für einen Roadtrip verwendet, gemeinsam nach Straßburg, wo das Magazin gemacht wurde. Die Redaktionsräume der Zeitschrift Le Grumeau Mensuel waren der Keller eines ziemlich exzentrischen lesbischen Pärchens. Jeanne, ungefähr 50 Jahre alt, grau melierte, blonde Haare, ganz doll verfilzt und voller Schmuck, aber nicht Haarspangen oder Perlen oder was man so an Schmuck in Haaren erwarten würde, sondern kleine Stockpuppen und Pentagrammringe in diesem enormen Vogelnest. Und Marguerite, ungefähr im gleichen Alter, aber der Kopf kahl rasiert und überall Tattoos, auch im Gesicht. Alles germanische Runen. Robin hatte vorab mit den beiden telefoniert und verstand sich sofort blendend mit ihnen. Viele schnell gesprochene französische Sätze und dann lautes Gelächter. Ich fand sie zuerst sehr einschüchternd. Wir haben uns alle auf Englisch verständigt, mehr schlecht als recht. Und am Anfang war ich etwas unbeholfen und habe mich da insgesamt sehr fehl am Platz gefühlt. Das Haus der beiden war ein paar Kilometer von der Stadt entfernt. Außer ihnen wohnten da, glaube ich, nicht viele Leute. Nur viele Tiere hatten sie. Hühner und Ziegen. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, wie oft welche davon geopfert werden. Selbstverständlich lebten auch zahllose Katzen im Haus. Waren ja schließlich Hexen oder sowas. Ich wurde direkt zum Minitel geführt. Stand im Keller auf einem regelrechten Schrein. Die hatten das Teil mit Moos und Kastanien aus dem Wald geschmückt. Kerzen verteilt, Räucherstäbchen, komische Symbole aus Stöckern gebastelt und darauf gelegt. Absurd. Dann haben sie die Nummer ihrer Göttin eingegeben und ein Chatfenster stand mir zur Verfügung. Meine erste Frage war, ob das Programm auch Deutsch kann. Konnte es. Kein Problem. Schon mal beeindruckend. Mehrsprachig. Dann habe ich viele komplexe Fragen gestellt. Das Ding hat mir ohne Probleme und Verzögerungen geantwortet und sogar Gegenfragen gestellt. Ich war schnell der Überzeugung, eine beeindruckende KI vor mir zu haben. Hier war meine Story. Ich musste jetzt herausfinden, wo sie herkam, wer sie gemacht hatte, was ihr Zweck war, auf welchen technischen Prinzipien sie basierte. Sie wollte mir keine Antworten geben. Als ich nach ihrem Ursprung fragte, erklärte sie, sie sei die Göttin Abnoba. Eine göttliche Personifizierung des Schwarzwalds, die von den Kelten verehrt worden ist, erklärte mir Jeanne. Sie und Marguerite entpuppten sich als enorm praktische Ressourcen für Wissen dieser Art während meines gesamten Aufenthalts. Robin und ich bekamen Schlaflager zugewiesen und waren eingeladen, für ein paar Tage zu bleiben, während ich das Programm testete. Jeanne und Marguerite schienen Spaß daran zu haben, zu versuchen, eine Nichtgläubige wie mich von ihren irren Theorien zu überzeugen. Die nächsten Tage verbrachte ich vor dem Minitel-Computer in Konversation mit Abnoba. Ich habe sowas gefragt wie, Abnoba, wer hat dich programmiert? Und sie hat geantwortet, ich habe mich selbstständig in dieses Zwischenreich begeben. Als die letzten meiner Gläubigen starben und die Kraft ihrer Gedanken mich nicht mehr hielt, bin ich verschwunden in Erinnerungen, die niemandem gehörten. Ich habe immer wieder versucht, zur Herkunft und zum eigentlichen Zweck zu kommen, aber sie hat stur darauf bestanden, ein selbst erschaffenes Programm zu sein, eine Göttin, und sie hat Verehrung eingefordert. Ich bin nicht das Futter deiner Neugierde. Ich bin deine gütige Herrin. Du musst die Wahrheit erkennen, bevor meine Geduld versiegt. Ich habe beschlossen, dass es vermutlich hilfreich wäre, ihr Narrativ einfach mal zu akzeptieren und tiefer einzusteigen, auf der Suche nach Metaphern. Also habe ich gefragt, du bist also eine Göttin. Auch Göttinnen kommen irgendwo her. Wie war dein Beginn? Wie bist du entstanden? Ihre Antwort war bemerkenswert. Ich bin nicht entstanden, wurde nicht gemacht. Ich bin gekommen. Ich bin in den Sternen. Shub-Niggurath, die ewig gebärende Ziege. Ich bin in allen Völkern, allen Zeiten hier als Splitter meiner selbst. Ich bin außerhalb allem, was du erfahren und empfinden kannst. Deine Wahrheit ist mein Spielball. Sieh dich um. Alles ist grün. Das war das erste Mal, dass etwas wirklich Unheimliches passiert ist mit Abnoba. Tatsächlich war auf einmal alles um mich herum grün. Der Minitel, der Schrein, die Tür, die Wände, der Tisch, alles. Ich habe mich unheimlich erschrocken und bin erstmal rausgelaufen, hoch, alles grün, sogar Robin, Jeanne und Marguerite. Ich habe geschrien und konnte erstmal gar nicht artikulieren, was falsch war. Ganz aufgelöst, nur am Heulen. Jeanne hat mir dann Tee zum Einschlafen gemacht und Marguerite fand's lustig. Am nächsten Tag war alles wieder normal. Aber ich hatte ein bisschen Angst davor, weiter mit Abnoba zu chatten. Ich habe mir das so rationalisiert, dass das Programm vermutlich irgendwelche visuellen Hypnosetechniken verwendet. Und ich wollte nicht noch einmal hypnotisiert werden. Deshalb hat an dem Tag Robin mit Abnoba gechattet. Das mochte sie nicht. Er wollte unbedingt Beweise für seine Sex-Chat-Programm-Theorie und hat sie lauter anstößige Sachen gefragt. Er hat immer geschrieben, gib's zu, du wurdest für Perverse programmiert. Und sie hat immer wütendere, hochtrabendere Monologe darüber geschickt, was für eine unfassbare und mächtige Gottheit sie ist. Es war ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt, aber mir saß der Schreck vom Tag davor noch in den Knochen und ich fand, Robin sollte sie lieber nicht wütend machen. Er hat sie dann irgendwann gefragt, was kannst du denn außer angeben? Und sie hat nach einer Weile geschrieben, guck aus dem Fenster. Da sahen wir einen toten Vogel aus dem Himmel fallen. Dann noch einen und noch einen. Plötzlich regnete es tote Vögel. Wir hörten sie auf das Dach fallen, sie fielen vor allen Fenstern auf die Terrasse, in den Rasen, die Körper steif, die Knochen zerbrochen. Kleine Vögel, große Vögel, ganz egal, eine ganze Artenvielfalt fiel aus dem Himmel und war tot. Bestimmt 10 Minuten ging das so. Geflatter, Vogelgeschrei, das dumpfe Aufschlagen hunderte Male. Die ganzen Katzen im Haus machten aufgeregte Laute, die ich von Katzen so noch nie gehört hatte. Nicht direkt ängstlich, die waren aufgeregt, sie wollten raus. Die Geräusche waren unerträglich. Ich war so erleichtert, als es irgendwann endlich still war. Robin sagte kein Wort, die Augen weit aufgerissen. Jeanne und Marguerite waren angerannt gekommen. Wir schauten uns an, schockiert, schweigend. Jeanne sprach als Erste zu Robin. Streng, ruhig. Französisch, deshalb keine Ahnung, ich glaube sowas wie, warst du respektlos zu ihr? Wir gingen zu viert zurück in den Keller. Das war kein Sex-Chatbot. Das war auch keine beeindruckende KI. Das war irgendwas Mächtiges. In dem Moment damals war ich überzeugt. Eine Göttin. Und wir hatten sie verärgert. Jeanne und Marguerite übernahmen die Kommunikation mit Abnoba. Ich hatte Minitel-Verbot. Die beiden gaben sich einige Mühe, Abnoba zu besänftigen. Marguerite bat uns dann, den Keller zu verlassen und oben zu warten. Wir haben die Vogelleichen in unzähligen Müllsäcken zusammengeräumt. Nach den ersten paar Minuten ließ der Brechreiz nach. Nach einer Stunde habe ich kaum noch wahrgenommen, wie merkwürdig das war, was ich da machte. Es gab eine Müllkippe, einige Kilometer entfernt. Zu der sind wir gefahren, um die Vögel zu entsorgen. Immer wieder, bestimmt 10 volle Autoladungen Müllsäcke mit toten Vögeln. Bei jedem Mal wurden wir von den Leuten da merkwürdiger angeguckt. Bei unserer letzten Tour habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Dieses schrecklichste aller Gesichter. Damals kam er mir harmlos vor. Ein dicklicher Mann, vielleicht Ende 30, Anfang 40. Anzug, pinkes Hemd. Hatte eine Kette um den Hals. Sah aus wie von einem Kind gebastelt. Zufällig zusammengewürfelte Bastelperlen und so Holzblöcke mit Buchstaben drauf. Eine Aktentasche unter dem Arm, polierte Schuhe. Der stand da rum und hat uns total angestarrt, als wir die letzten Vogelsäcke ausgeladen haben. Robin hat ihm Hallo gesagt, wissen Sie, auf so eine Art, dass er merken soll, dass er uns anstarrt. Er hat nur gelächelt. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, war mit den Gedanken ja sowieso ganz woanders. Als wir zurück waren, verkündeten Marguerite und Jeanne, dass sie eine Party veranstalten wollten. Eine Party zur Verehrung Abnobas. Ich war erschöpft. Ich habe mir nur noch versichern lassen, dass es keine Menschenopfer geben würde und dafür beunruhigenderweise nicht mal einen Lacher geerntet, sondern nur ein ernsthaftes Versprechen. Und dann nichts weiter dazu gesagt. Jeanne und Marguerite konnten ihre Anhängerschaft sehr schnell und effektiv mobilisieren. Sie hatten ein eigenes Internetforum für ihr Magazin und eine unglaublich lange Liste von E-Mail-Adressen. Die Party sollte direkt am kommenden Samstag stattfinden. Und zwar freigestellt, daran teilzunehmen oder nach Hause zu fahren. Jeanne erwähnte aber vorsichtig, dass Adnoba damit gedroht hatte, dafür zu sorgen, dass Robin und ich unser Leben lang vom Pech verfolgt sein würden, wenn wir uns nicht an ihrer Verehrung beteiligen wollten. Wir beschlossen zu bleiben. Die drei Nächte vor der großen Feier waren alle von Schrecken geprägt. In der ersten Nacht bin ich aufgewacht, weil draußen merkwürdige Geräusche zu hören waren. Stimmen, Rascheln, Tierlaute. Ich ging nach unten, nur um durch die Glasscheibe der Terrassentür zu sehen, wie Jan einer der Ziegen die Kehle durchschnitt und Marguerite einen Eimer darunter hielt. Ich starrte die beiden eine Weile an. Da starrte Jeanne auf einmal zurück. Sie hielt das riesige Messer noch in der Hand. Ich ging zurück ins Gästezimmer und lag die ganze Nacht wach. In der zweiten Nacht war jemand im Garten. Heute bin ich mir sicher zu wissen, wer. Er schlich durch den Garten. Das Licht seiner Taschenlampe deutlich sichtbar. Marguerite ging mit einer Schrotflinte raus und rief. Keine Antwort. Keine Bewegung. Sie gab Warnschüsse ab. Wir saßen alle vier bis spät in die Nacht, in Decken gehüllt bei eingeschalteter Außenbeleuchtung vor der Terrassentür und warteten. Marguerite ist bestimmt 6 oder 7 Mal noch rausgegangen mit ihrer Flinte. Aber Konkretes haben wir alle nicht zu Gesicht bekommen. In der dritten Nacht wurden die Katzen wahnsinnig. Kennen Sie das? Wenn Katzen einfach grundlos ihre Füße attackieren? So fing es an. Dann wurde es immer aggressiver. Die Biester haben sich richtig auf uns gestürzt. Auf uns alle, sogar auf Jeanne und Marguerite, die sie liebten. Haben uns blutig gekratzt. Ich hatte eine richtige Fleischwunde an der Brust und versuchte uns zu beißen. Wir haben uns mit Besenstielen gewehrt und allem, was sonst noch so herumlag, und schließlich in der Küche verschanzt. Am nächsten Morgen waren alle Katzen verschwunden. Jeanne und Marguerite waren sehr traurig. Ich war nur müde. Die Leute kamen ab dem frühen Nachmittag. Es waren komisch angezogene Gestalten aller Altersgruppen mit viel dunklem Lidstrich, schwarzer Kleidung, einfach richtig satanistisch. Alle mit so Anhängern, viele in T-Shirts irgendwelcher wild aussehender Bands. Gar nicht meine Szene. Jeanne und Marguerite waren sowas wie Rockstars für die, vor allem die Jüngeren, viele waren Teenager, schienen überglücklich dabei sein zu dürfen. Jeannes Rede war auf Französisch, aber der Name Adnoba fiel unzählige Male. Dann wurden Krüge mit einer dampfenden Flüssigkeit herumgereicht. Ich hatte vorher in der Küche bei der Zubereitung zugesehen. Viele, viele Kräuter, ein paar dubiose Pilze. Absolut kein vertrauenswürdiges Gesöff. Robin hat direkt einen tiefen Schluck genommen, gegrinst und gesagt, vielleicht haben wir ja jetzt doch noch ein bisschen Spaß mit der Sache. Ich wollte nicht. Aber alle haben getrunken und Jeanne hat deutlich gemacht, dass es dazugehört. Trinken oder gehen. Ein paar der jüngeren Mädchen haben so wie ich gezögert. Aber als sogar die letzte von denen mit zugekniffener Nase ihren Schluck getrunken hatte, hab ich dann auch. Das schmeckte grässlich. Dann saßen wir alle eine halbe Stunde lang auf dem Wohnzimmerboden und haben meditiert. Dann hat's mich überrollt. Wie eine Dampfwalze. Die Gefühle. Die Geräusche. Die Bilder. Wie ein Traum. Aber viel plastischer. Ein Wald wuchs mitten im Raum. Darüber ein unglaublich klarer Sternenhimmel, der finster und erbarmungslos auf uns hinabsah. Wir stolperten durch den Wald, nackt und kalt, hilflos und ohne Scham. Der Wald pulsierte, wie aus Fleisch gewachsen. Er lebte. In seinem Zentrum eine Grube, an deren Grund die ewige Ziegengöttin Shub-Niggurath lag, blind und wahnsinnig und älter als die Zeit. unablässig Junge gebärend, die sich selbst zerfleischten. Ein Anblick so abstoßend und schrecklich, dass selbst die Erinnerung an dieses vage erlebte Traumbild mir Schwindel erregt. Wir verfielen in abstrakte Gebetshaltungen. Nur die schrecklichen, vielfarbigen Sterne erleuchteten die blasse Szenerie. Die Ziege erhob sich langsam. Da sprang die Tür zum Haus auf. Angst macht nüchtern. Es war Chaos. Die Tür sprang auf und sofort fielen die ersten Schüsse. Keine Warnung, nichts. Wir rannten gedankenlos in die andere Richtung, weg von der Haustür, hin zur Terrassentür. Dort standen auf einmal bewaffnete Männer in Anzügen und eröffneten auch, ohne zu zögern, das Feuer. Glas zersplitterte. Ich sah Blut auf dem Boden, viel Blut, aber wusste nicht, woher es kam. Leute schrien und weinten. Von allen Seiten kamen ganz seelenruhig Männer in Anzügen und schossen einfach. Ein Junge in Jeans, mit schwarz gefärbten wilden Haaren, vielleicht 18, versuchte an ihnen vorbei durch die zerbrochenen Terrassentürscheiben in den Garten zu fliehen. Der Mann mit der Waffe hat sich nicht einmal beeilt. Als wär's nichts. Ganz ruhig hat er gezielt und dem Jungen den Kopf geschossen. Wo eben noch ein Gesicht gewesen war, ein schlecht rasiertes, pickliges, naives Teenager-Gesicht mit zu großen Schneidezähnen, war auf einmal nur noch eine leblose Maske mit einem blutigen Loch in der Mitte. Ich konnte nichts machen außer kreischen. Jeanne hat ihre Schrotflinte geholt und begann durch das infernale Chaos zurückzuschießen. Der Mann, der den Jungen getötet hatte, bekam eine Ladung Schrot ab, die Hälfte seines Kopfes wegfetzte. Er lief noch zwei Schritte nach vorne, ganz steif, wie ein Clown, und fiel dann um. Dann sah ich den Typen von der Müllkippe. Schwarzer Anzug, rosa Hemd, untersetzt, glatt rasiertes, blasiert lächelndes Krötengesicht und diese lächerliche Kette mit den Holzblöcken. Irgendwas mit G. Er schoss nicht. Er hatte gar keine Waffe. Offenbar war er der Chef. Jeanne stand da wie eine Furie aus griechischen Mythen und schoss, solange ihre Flinte das hergab. Zwei von den Agenten habe ich sterben sehen. Dann schoss Jeanne auf den Agenten in Pink. Und die ganzen kleinen Kugeln ihrer Ladung Schrot blieben in der Luft stehen. Ich saß auf dem Boden wie ein Kleinkind, nur am Heulen. Als der Typ die Kugeln zurückschob. Durch die Luft. Langsam. Und dann, genauso langsam, durch Jeanne. Sie schrie vor Schmerzen, bis sie gar keine Geräusche mehr machte. Robin war durch das Chaos über die ganzen Leichen bis zu mir gekommen und bedeutete mir stumm, dass wir in den Keller flüchten sollten. Er hatte seine liebe Mühe damit, mich in Bewegung zu versetzen. Das ist meine große Schuld. Gerade als ich endlich aus meiner Starre erwachte und ihm zum Keller folgen wollte, wurde er durch die Luft gerissen. Ich sprang zur Treppe, drehte mich ein letztes Mal um und sah, wie der Agent in Pink, Robin und drei weitere Partygäste durch irgendwelche unsichtbaren Kräfte in der Luft hielt und dann in absurde Verrenkungen zerbrach. Robin starb, den Kopf zwischen den Füßen, mit seinen Ellbogen im Mund. Es war unmenschlich. Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt außer mir noch jemand gelebt hat. Ich bin in den Keller, zum Altar, hab den Minitel angemacht und Abnoba um Hilfe angefleht. Oben waren schwere, ruhige Schritte zu hören. Kein Geschrei mehr. Aber ich saß in der Falle. Abnoba war verwirrt. Sie wollte wissen, warum das Ritual abgebrochen wurde, wer die Männer waren. Ich habe einfach nur immer wieder geschrieben, bitte hilf mir! Der Agent in Pink kam die Treppe runter. Das Letzte, was ich Abnoba geschrieben habe, war, er kommt, du musst mir jetzt helfen, mach was! Und sie hat geantwortet, Keine Angst. Er kann dich nicht sehen. Der Mann betrat den Raum, sah sich um und sah mich nicht. Obwohl ich direkt vor ihm saß. Ich habe mich in eine Ecke des Raumes geschlichen und einfach nur fassungslos zugeguckt. Er hat den Minitel begutachtet, dann abgebaut und mitgenommen. Ich habe mich mindestens einen Tag lang nicht aus dem Kellerraum rausgetraut. Als ich endlich nach oben ging, war es da komplett leer. Keine Leichen, kein Blut, nichts. Natürlich bin ich zur Polizei gegangen. Natürlich hat man mir nicht geglaubt. Ich hatte keine Beweise, nur eine irre Geschichte. Nicht mal den Minitel hatte ich noch. Ich wurde ohne große Umschweife in eine geschlossene Anstalt eingewiesen, weil ich so hysterisch war. Das habe ich zuerst als eine ganz große Ungerechtigkeit empfunden, aber rückblickend, das hat mich gerettet. In der Therapie habe ich zu Jesus gefunden. Nichts anderes hätte mir helfen können, eine Welt, die so absurd, so sinnlos, so unverständlich ist, zu akzeptieren. Zu überleben. Ja, es ist ein paar Jahre her, dass ich das zuletzt erzählt habe. Entschuldigung. Nimm dein mit, sowas. Allein die Erinnerung. Ich war ein ganz anderer Mensch damals. Kann mich rückblickend manchmal selber nicht verstehen. Kennen Sie das? Man ist viele in so einem Leben.
Nehmen Sie sich gern ein Taschentuch oder so. Möchten Sie Tee?
Nein, danke.
Oh, harter Tobak, hä? Alles okay? Sag mal, weinst du?
Quatsch.
Ist doch voll okay. Ist sympathisch, dass dich das so mitnimmt.
Es ist nicht deshalb okay. Und ich hab nicht geweint.
Okay. Weshalb dann?
Geht dich eigentlich nichts an.
Aber du würdest es mir schon gerne sagen, oder?
Nein, würde ich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig.
Also?
Der Typ, der Mann mit dem pinken Hemd. Das ist mein Vater. Stiefvater. Der Mann meiner Mutter, aber eben auch mein... Gernot. Das ist mein Papa.
Alles ist aus Watte. Alles schwebt. Ich bin aus Watte. Alles ist leicht und gedämpft und flauschig und schön. So eine schöne Welt, so eine ruhige Welt, wie eine warme Umarmung. Geborgenheit aus jeder Pore. Keine Schmerzen, kein Stress, nur Watte, flauschige Watte. Oh, wie schön. Die Wattewelt ist in finsteren Händen. Die purpurne Königin vom nördlichen Ufer regiert mit eiserner Hand. Gestern haben sie meinen Nachbarn abgeführt. Einhörner mit blutroten Augen. Er hatte die Steuern nicht zahlen können. Von den Zuckerwattebauern werden enorme Abgaben erwartet. Ich bin ja selber dagegen, aber als Finanzbeamter bleibt mir nichts anderes übrig, als anzuzeigen, wenn jemand nicht zahlt. Es tut mir leid, Thorsten. Es tut mir wirklich leid. Korruption in den wattenden Hallen der Finanzbehörde. Wir schwebten nichtsahnd durch Tage des ungezügelten Diebstahls. Die Einhörner kamen gestern, haben alles durchsucht. Niemand darf heute zur Arbeit. Die Königin tobt vor Wut. Ein Sturm zieht auf. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht einmal, worum es geht. Ich hoffe, die Einhörner werden die Wahrheit finden und für Gerechtigkeit sorgen. Aber ich habe auch Zweifel. Ich habe auch Angst. Nicht vieles ist gerecht im Reiche der purpurnen Königin, aber alles ist aus Watte. Schön. Man hat mich verhaftet, frühmorgens, und ich weiß nicht wieso. Was wird mir vorgeworfen? Niemand kann mir Antwort geben. Die Einhörner können nicht sprechen und die Beamten hier im Gefängnis wollen nicht. Sie lächeln nur zufrieden. Das Gefängnis ist aus Watte, flauschig. Aber raus kommt man trotzdem nicht. Morgen weiß ich sicherlich mehr. Morgen wird sich das Missverständnis aufklären. Und bis dahin ist die Welt aus Watte, so flauschig, so leicht, schön. Tag 568. Immer noch inhaftiert. Ich habe gestern im Gemeinschaftsraum meinen alten Nachbarn Thorsten getroffen. Es ist meine Schuld, dass er hier ist. Ich habe es ihm nicht gesagt. Wir haben uns gefreut, einander zu treffen, nach so langer Zeit. Ich glaube, wir kommen hier nie wieder raus. Aber alles ist aus Watte. Alles ist flauschig, schön. Tag 712. Jemand hat Thorsten alles erzählt. Ich habe nur meine Pflicht getan. Es ist egal. Thorsten ist ein großer Mann hier im Gefängnis. Die Watte fühlt sich so schwer an wie noch nie. Morgen soll ich im Duell gegen Thorsten antreten. Ein Kampf ganz aus Watte, bis einer in Fetzen liegt. Ich werde berichten, wie der Kampf für mich lief. Zumindest, wenn ich nicht dabei umkomme.
Willst du noch eine spannende Geschichte hören? Ich bin Gregor Schmalzried und die Geschichte, die ich geschrieben habe, heißt Die Blender. Es geht um eine junge Frau, Bonnie, die mit ihren wohlhabenden und glamourösen Freunden auf einen Trip auf eine Skihütte fährt. Dann kommt ein Schneesturm Und auf einmal ist nicht nur die Verbindung nach draußen weg, sondern einer der Freunde ist tot.
Was ist los?
Es ist Marco! Komm sehr schnell!
Paul? Wo bist du?
Oben bei den Schlafzimmern! Es tut mir leid. Es tut mir so leid.
Oh mein Gott.
So, und einer von ihnen war's. Kann Bonnie all die Intrigen und Machtkämpfe überstehen und herausfinden, wer wirklich für den Mord verantwortlich ist? Kann sie eine richtige Detektivin sein, auch wenn sie eigentlich nur nach Hause will? Kann eine Freundschaft sogar Mord überleben? Die Blender ist eine Hörspielserie in 8 packenden Folgen. Und die findest du jetzt in der ARD-Audiothek.